Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend.
Es war im Winter. Die Wasserrohre im Haus waren alt und gaben nach. An einem sonnigen Tag klingelte es an der Tür. Ich öffnete und da stand er, der Handwerker, der Installateur, der Halsabschneider, der Erpresser, der Wucherer, der Chefbetrüger, das Schwein. Alle waren sie gekommen, vereinigt in einem Mann.
Das klingt wie aus einem Horrorfilm, dabei war es nur Lars Reichow im Kabarett. Aber diese Beschreibung macht in etwa deutlich, welche Panik einen befallen kann, wenn der Handwerker kommt. Sein Einsatz dauert in der Regel Tage, Wochen, Monate. Die Wohnung ist anschließend verhunzt, versaut, verdreckt, manchmal renovierungsbedürftig. Der nächste Schaden kommt bestimmt oder ist schon längst da. Einfache Lösungen gibt es nicht. Die Rechnung wird unbezahlbar und schuld am Schaden sind wir selbst, sagt er, der Handwerker, Halsabschneider, Hanebüchen, oder? Aber weil die Erinnerung das letzte Paradies ist, aus dem man nicht vertrieben werden kann, wirkt sein Wirken gleichsam paradiesisch. Und am Ende wissen wir, dass er imstande war, Großartiges zu leisten. Vergessen ist das ewige Warten auf seine Ein- und Rückkehr nach der Pause und am darauffolgenden Tag. Deshalb singen wir heute das große Lob auf den Handwerker, beschwören den goldenen Boden und nehmen Nietzsches Warnung vor der bleiernden Decke, die auf die Seele drückt und drückt, nur am Runde war. Inspiriert wurden wir zu dieser Sendung durch eine besondere Begebenheit, für die wir unseren Blick nach oben richten, zur internationalen Raumstation ISS nämlich, die in den vergangenen Tagen zwar nicht gerade zu einer Bratröhre wurde, aber in der die Temperaturen unangenehm stiegen. Eines der Kühlsysteme ist ausgefallen und nun könnte man meinen, alles Gute kommt vom Boden, aber Pustekuchen. Die Jungs mussten selbst dran, in Raumanzügen, in der Schwerelosigkeit und Handwerker spielen bzw. sein. Dirk Wagner beschreibt uns den handwerklichen Einsatz.
This is Mission Control Houston. You're looking at the International Space Station Flight Control Room.
Es geschah am Samstag vor einer Woche. Die vier Männer und zwei Frauen an Bord der Raumstation werden von Alarmtönen geweckt.
We see the warnings, they were not expected. You have no cooling on Loop Alpha.
Wenig später hat die Bodenkontrolle in Houston die Erklärung. Eines von zwei Kühlsystemen ist komplett ausgefallen. Wahrscheinlich ein Kurzschluss in einer Pumpe, außen an der ISS. Für die Besatzung besteht zwar keine unmittelbare Gefahr, weil die Raumstation auch mit nur einem Kühlkreislauf weiterfliegen kann. Dennoch ist das der schwerste Zwischenfall in der Geschichte der ISS. Und klar ist auch, der Schaden muss schnell repariert werden, erklärt Mike Suffredini, der NASA-Manager für das Raumstationsprogramm. Die meisten Systeme werden von diesen beiden Kreisläufen gekühlt. Sollte der andere auch ausfallen, dann wäre es eine große Herausforderung für unser Team, damit umzugehen. Das ist noch milde ausgedrückt. Die meisten Geräte im amerikanischen Teil der Station müssten dann abgeschaltet werden, bevor sie heiß laufen. Die Mannschaft könnte zwar im russischen Teil Zuflucht suchen, der ein eigenes Kühlsystem hat, das wäre aber kein Dauerzustand. Jemand muss den Schaden reparieren.
This is Mission Control Houston, now an hour and 15 minutes into today's planned 7-hour spacewalk.
Also steigen die Weltraumhandwerker aus. Astronautin Tracy Caldwell Dyson und ihr Kollege Doug Wheelock unternehmen den ersten Reparaturversuch, eine Woche nach der Panne. Sie wollen versuchen, eine Austauschpumpe zu montieren. Die ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank und wiegt auf der Erde rund 350 Kilogramm, sagt Flugleiterin Courtney McMillan. Sie ist sehr groß und schwer zu bewegen. Deshalb brauchen wir auch zwei Leute, damit einer immer aufpassen kann, dass nichts passiert. Das wird eine haarige Angelegenheit für die beiden. Zuerst läuft alles nach Plan. Aber als die Weltraumhandwerker Leitungen entfernen müssen, in denen normalerweise das giftige Kühlmittel Ammoniak unter hohem Druck fließt, passiert es. Eine Leitung klemmt. Doug Wheelock hämmert mit einem Werkzeug dagegen und kann die Verbindung doch noch lösen. Nur leider hat sie ein Leck. Ammoniak strömt aus. Die Astronauten steigen wieder ein und müssen die endgültige Reparatur auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Am Ende werden die beiden schwerelosen Handwerker aber erfolgreich sein, denn sie sind vorbereitet. Dieser Einsatz gehört zu den großen 14, wie das in der NASA-Sprache heißt. Das sind die 14 schlimmsten Zwischenfälle, für die Astronauten ausgebildet werden. Das muss auch sein, meint Thomas Reiter, heute Vorstand beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Früher hatte er als Astronaut selbst mit Zwischenfällen zu kämpfen.
Das ist fast normales Tagesgeschäft, dass hin und wieder mal Bordsysteme ausfallen. Nun darf man nicht vergessen, man wird ja ausgebildet, um solche Fälle dann zu beheben. Insofern konnte mir ja gar nichts Besseres passieren, wenn hin und wieder mal ein System ausfällt, weil nur dann hat man Möglichkeit, auch tatsächlich mal selbst dran rumzuschrauben und Erfahrung zu sammeln.
Astronauten sind darauf angewiesen, sich selbst zu helfen, weil der nächste Pannendienst hunderte von Kilometern entfernt ist, unten auf der Erde. Und sollte die Menschheit irgendwann einmal zum Mars aufbrechen, wird im Anforderungsprofil für Bewerber auf jeden Fall der folgende Satz stehen: Handwerkliche Fähigkeiten unbedingt erwünscht.
Und trotz aller Vorbereitung passieren auch Weltraumhandwerkern Missgeschicke. Im November 2008 zum Beispiel hat die Astronautin Heidemarie Stavanusian-Piper bei einem Außenbordeinsatz ihre Werkzeugtasche verloren, die dann auf einer eigenen Umlaufbahn um die Erde raste, bevor sie dann endgültig verglühte. Wert der Tasche mit Inhalt ca. $100.000. Kommentar der Astronautin, als sie die Tasche entglitt, ein resigniertes »Oh, super«. Es ist also anzunehmen, dass man ihr die Tasche nicht in Rechnung stellte. Auch ein real existierender Handwerker ist ja in solchen Fällen versichert. Bevor wir nun abgleiten ins wirkliche Leben, blättern wir noch ein bisschen in Märchenbüchern herum. Irgendeiner ist da immer Meister bzw. Handwerker. Ohne den kommt kein Märchen aus. Professor Heinz Röllecke, emeritierter Märchenforscher an der Universität Wuppertal. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fisch.
Im Märchen kommt der Handwerker vor. Ohne ihn geht gar nichts. Gehört er auch zu den am häufigsten vertretenen Berufsgruppen in dieser literarischen Gattung?
Nein, das tut er nicht. Wenn man die Könige, Barone und Grafen als Berufsgruppen wertet, dann sind die eindeutig Spitzenreiter und dann folgen schon ihre Diener und Lakaien. Aber die Handwerker machen sozusagen den Mittelstand aus. Also das ist die Schicht zwischen den Königen und den Outsidern wie den Bettlern oder den Straßenmusikanten und so weiter.
Also irgendwo dazwischen sind sie angesiedelt. Richtig. Kaum ein Märchen, habe ich gesagt, ohne Handwerker.
Ja.
Ob Schmied, Schneider oder Müller. Wofür steht der Handwerker?
Ja, der Handwerker steht in einigen Märchen für den soliden Lebensweg. Also da wird dann der getadelt, der rumstreunt und sein Geld verfumfeit, wie es so schön heißt, und der gelobt, der also fleißig lernt und akkurat arbeitet. Das ist aber eine kleinere Anzahl. Die größere ist natürlich märchenhaft, also der Auszubildende gerät an einen zauberkundigen Meister, der ihn alles Mögliche lehrt, wie man einen dukatenscheißenden Esel konstruiert. Oder ein Tischlein deck dich oder ein Knüppel aus dem Sack und dergleichen mehr. Daran hat das Märchen seinen Spaß, dass dann diese übernatürlichen Fähigkeiten richtig oder manchmal auch falsch eingesetzt werden. Und da sind die Handwerker eben prädestiniert. Der Müller kriegt den Esel, der sonst immer die Säcke zur Mühle trägt, und der Schreiner kriegt ein Tischlein und dergleichen mehr.
Aber sind das eigentlich alles Helden, wenn wir die uns genauer mal anschauen, den Schneider, den Müller? Ich glaube, das kann man nicht mit Fug und Recht behaupten.
Oh nein, ganz und gar nicht. Zumal die viele Handwerker nur als Nebenfiguren auftreten, also Funktionsträger nennt das die Forschung. Der Vater im Rumpelstilzchen-Märchen ist ein Müller. Und das ist ein übler Kandidat. Der Beruf war sehr verfemt, jahrhundertelang. Das hat sich erst im 19. Jahrhundert geändert. Und wenn früher ein Märchen anfing, wie auch heute noch, es war einmal ein Müller, dann leuchteten bei den Hörern alle Alarmlampen und sahen, aha, das ist wieder einer, der Unsinn macht oder sogar Böses. Und so ist es ja auch hier, der lügt und betrügt und liefert seine Tochter ans Messer und kümmert sich um gar nichts mehr, nicht? Und nachher wird er allerdings Schwiegervater des Königs. Das ist die Logik des Märchens, ja.
So schön ist das Märchen. Das passiert eben auch meistens nur im Märchen. Schauen wir uns nochmal die anderen an. Die schwächlichsten Söhne zum Beispiel von Bauern wurden oft Schneider.
Ja, das war ja auch in der der Realität so. Und das spiegelt das Märchen ganz genau. Mhm. Denn die Schwächlichen, also es gab ja durch Mangelernährung und so weiter, gerade auf den Dörfern, eine ganze Reihe davon, die konnten dann keine Bauern werden oder der Älteste bekam sowieso den Hof. Und die Jüngeren wurden, wenn sie von schwacher Konstitution waren, in der Regel Schneider. Und das war der Berufsstand, der am meisten die europäischen Straßen bevölkerten, weil die von Ort zu Ort zogen. Es war ein Überangebot da an Schneidern und daraus folgt das, was auch heute noch aus solchen Situationen folgt. Sie verdienten nicht viel, sie kamen kaum in Brot und statt das Volk dann Mitleid mit ihnen hatte, wurden sie gehänselt. Nicht? Das ist ja wie bei Kindern, auf den Schwächeren geht man immer drauf. Die berühmten Schneider, Spottverse, Schneider, meck, meck, meck und der Schneider muss immer ein Bügeleisen bei sich tragen, sonst fliegt er im Wind weg. Das begegnet uns ja alles in Grimms Märchen.
Aber dann gibt es auch noch das tapfere Schneiderlein, das hat es immerhin zu etwas gebracht mit List und Schleue. Das heißt also, es geht doch. Das ist die Botschaft, oder?
Das ist die Kompensation. Also das eine, was ich eben skizzierte, war die Spiegelung der Wirklichkeit, die Realität. Und jetzt kommt das typisch Märchenhafte, wo ja der Schwache erfreulicherweise immer am Ende siegt über den meist plumpen Starken. Und da ist der tapfere Schneider, der schon im 16. Jahrhundert gedruckt worden ist, ist natürlich ein Paradebeispiel. Nur auch hier wieder, wie steht es mit der Moral dieses Handwerkers? Nicht? Er machte vor Freude immer größere Stiche, das heißt, er fuscht beim Nähen und dann lügt und betrügt er, dass die Heide wackelt und er wird zum Schluss König, nicht? Weil das Märchen eine Sympathie in diesem Fall für den schwachen Schneider nun mal entwickelt hier.
Der auch noch tapfer dann ist. Ein weiteres Motiv, Sie haben es gerade schon eben angesprochen im Märchen, das wir auch immer wieder finden, die Nähe von Handwerk und Zauberei. Gucken wir mal auf die Märchen. In welchen Märchen finden wir das?
Ja, wie schon gesagt, im Märchen vom Tischchen deck dich ist es eigentlich am meisten ausgeprägt. Aber es wird jemand zum Meisterdieb ausgebildet. Das galt merkwürdigerweise auch als Berufsstand, nicht? Also der kriegt sozusagen eine Gesellenurkunde von seinem Meister ausgehändigt. Und der kann natürlich zauberhaft stehlen, den Vögeln die Eier aus dem Nest, wenn sie drauf sitzen, ohne dass sie es merken und dergleichen mehr. Oder ein anderer wird zum Schützen ausgebildet, der schießt die Vögel im Viereck ab und alles Wundermittel, wo dann gezeigt wird, ja, der Handwerk ist zwar die Basis, aber im Märchen muss noch einer draufgesetzt werden, nicht? Sonst bleibt er ein Durchschnittsmensch.
Der Handwerker im Märchen, Professor Heinz Rölicke, Märchenforscher an der Uni Wuppertal. Herzlichen Dank.
Er trug einen blauen Monteursanzug. Und falls seine Firma mit Gewinn wirtschaften sollte, dann hatte seine äußere Erscheinung offensichtlich nichts dazu beigetragen. Vielleicht hätte ich ihn anders begrüßen sollen. Na endlich! Wir warten seit 3 Tagen auf Sie. Aber eine Entschuldigung haben diese Typen ja nicht nötig. Ich kann ja von Glück sagen, dass der Termin noch vor Jahresende dazwischen geschoben wurde. Termine sind doch bei Handwerker Ideen. Oh, ich glaube, ich gehe mal zum Kunden. Guten Tag, mein Name ist Hans-Peter Dietz, ich bin Heizwasserinstallateur. Entschuldigen Sie meine Verspätung, wir hatten leider einen Trauerfall in der Firma. Was soll dieses leere Dienstleistungsgeschwätz? Installateur! Ha, dass ich nicht lache! Nennt euch doch gleich Lötart-Directors! Diese Klempnerbande. Und was kostet mich diese Entschuldigung? Ha? Was soll das Märchen vom Trauerfall? Vielleicht ein Rohrkrepierer oder was? Kommen Sie rein, was ist denn, warum sind Sie alleine? Typisch, er kommt alleine, macht sich einen schönen Vormittag, füllt seine Stundenzettel brav aus und verschwindet wieder. 2 Wochen später kommt sie zu dritt, zu viert und so weiter und so fort. Mein Kollege parkt das Auto, er wird gleich hier sein. Ach, der Kollege ist also gleich mitgekommen. Wollen sich die Herren gemeinsam vergnügen auf der Baustelle? Na, bitte. So, mein Herr Installateur. Butter bei die Fische. Was schätzen Sie denn, was mich Ihr Einsatz kosten wird? Jetzt lass dir was einfallen, mein Junge. Jetzt lass dir was einfallen. Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Wir müssen uns den Schaden erst einmal ansehen. Erst einmal ansehen, natürlich, ja. Zeit wollt ihr gewinnen. Stunden schinden, okay. 1-0 für den Herrn Lötmeister.
Das kennen Sie, oder? Bewundert viel und viel gescholten, H2 Kultur der Tag. Das sagt übrigens Helena in Goethes Faust. Helena, die schön ist, treulos, unheilbringend, bewundert viel und viel gescholten. Daran haben wir uns orientiert und es auf den Handwerker übertragen. Mal ebenso. Bewundert viel und viel gescholten ist auch der Zimmermann Daniel, den Dominik Bartoschek auf der Walz begegnet ist.
Die Sportanlage der Sportgemeinschaft 1928 im Westen Frankfurts. Zwischen Fußballplatz und Vereinsgaststätte steht eine Gartenhütte aus dunklem Holz. Auf den Stufen davor sitzt Daniel. Er ist Zimmermann. Den ganzen Tag hat er auf der Baustelle gearbeitet. Jetzt genießt er seinen Feierabend bei einem Bier in der Abendsonne. Daniel ist wandernder Geselle. Auf seiner Walz trägt er eine traditionelle Kluft aus schwarzem Kordanzug, weißem Hemd und schwarzem Hut. Es ist über 3 Jahre her, dass er von zu Hause aufgebrochen ist. Und Frankfurt ist nur der vorläufige Endpunkt einer langen Wanderschaft.
Gestartet bin ich in Hamburg-Altona. In der ersten Zeit lang viel in der Schweiz gearbeitet und hier in Deutschland. Dann in Norwegen. Dann jetzt vor ein paar Wochen bin ich gerade erst aus Neuseeland wiedergekommen. Da war ich 7 Monate. Ja, und jetzt bin ich hier halt in Frankfurt gelandet, weil das Geld irgendwie aus war.
Für 3 Jahre und einen Tag dürfen die wandernden Gesellen nicht näher als 50 Kilometer an ihren Heimatort kommen. Handys sind verpönt. Der Kontakt zu Familie und Freunden wird mit gelegentlichen Telefonaten oder E-Mails aufrechterhalten. Viele Gesellen sind in Vereinigungen zusammengeschlossen. Daniel gehört der Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen an. Die Vereinigung besitzt in über 50 europäischen Städten Treffpunkte. Sie dienen wandernden Gesellen als Anlaufstation und Herbergen. Auch die Frankfurter Herberge bei der Sportgemeinschaft 1928 betreut die Gesellenvereinigung. Hierher ist für einige Tage auch Steffen gekommen. Das hölzerne Gartenhaus neben dem Fußballplatz empfindet er als recht komfortabel. Denn nicht immer ist auf der Walz ein Bett selbstverständlich, erzählt er.
In Finnland habe ich bestimmt 10 Mal in einer Sauna geschlafen, weil ich nichts gefunden hatte und etwas pleite war. 2 Mal draußen, im LKW habe ich ein paar Mal geschlafen. Ja, und man bleibt so lange in der Bar, bis sie schließt und dann wird es wieder hell. Das geht schon irgendwie.
Auch wenn die wandernden Gesellen vor allem arbeiten. Von Land und Leuten bekommen sie mehr mit als viele Touristen. Daniel schwärmt vor allem von seiner Zeit in Neuseeland. Dort arbeitete er überwiegend für Privathaushalte.
Also kam man auch mit den Leuten zusammen. Hat Spaß gemacht. So hat man was vom Land gesehen. Die haben einen Sachen gezeigt, die halt in keinem Reiseführer drinstehen. Das ist klasse so.
Viele Menschen allerdings begegnen den Zimmerleuten gegenüber auch misstrauisch oder reserviert. Denn viele Rituale und Traditionen bleiben Außenstehenden fremd. Nur untereinander dürfen bestimmte Geheimnisse ausgetauscht werden. Beim wöchentlichen Frankfurter Gesellenabend gilt daher für Außenstehende Zutritt verboten. Wann er seine Wanderschaft beenden wird, weiß Steffen noch nicht. Ein bisschen mulmig ist es ihm jedenfalls bei dem Gedanken an ein bürgerliches Leben.
Das wird schwer, sich zu Hause wieder integrieren, einen normalen Familienleben und alles. Und ganz alltägliche Sachen passieren. Ja. Man bekommt einen Haustürschlüssel, eine eigene Telefonnummer, ne? Man bekommt die erste Post wieder, dann bekommt man Post jetzt. Das passiert nicht, ja. Die Rechnung, jetzt Rechnung gibt es jetzt nicht, wir werden bar bezahlt, ne? Das ist schon verschieden jetzt.
Auch Daniel denkt noch nicht an seine Rückkehr nach Hause. Denn selbst wenn es mal schwere Tage gäbe, die Wanderschaft gefalle ihm einfach viel zu gut.
Es ist halt ein klasse Leben, oder? Du lernst viel, bist viel in verschiedenen Betrieben unterwegs. Jeder Meister hat so seinen eigenen kleinen Trick. Schon klasse.
Und Meister, so verrät das Grimmsche Wörterbuch übrigens, ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen, abgeleitet von Magister, aus dem im Althochdeutschen, wie es im Grimm so schön heißt, unter Verlust des inneren G ein Meister mit AI oder Meister mit EI wurde. Und seitdem ist der Meister aus der deutschen Sprache gar nicht mehr wegzudenken. Denken wir nur an Meisterarbeit, Meisterhaft, Meisterhand, Meisterlich, Meistermacher, Meisterschaft, Meisterstück. Mit meisterlichem Handwerk anderer Kulturen befasst sich Professor Dr. Mareile Flitsch, Ethnologin und Sinologin und tätig am Völkerkundemuseum der Universität Zürich. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie betrachten das Handwerk aus ethnologischer Perspektive. Welches Handwerk welcher Kultur ist für unseren westeuropäischen Blick am vielleicht interessantesten, weil vielleicht am nächsten?
Ja, aus ethnologischer Perspektive betrachtet man Handwerker betrachten bedeutet ja Innenperspektiven erschließen, also die Handwerker von innen verstehen. Da ist für Ethnologen sind andere Sachen interessant als für den normalen Betrachter. Man merkt es vielleicht in anderen Kulturen, wenn man über die Straße geht und einen Silberschmied sieht oder einen Sattler, einen Seiler, Berufe, die es bei uns nicht mehr unbedingt gibt, die ganz anders arbeiten als wir. Da merkt man, das sind interessante Sachen.
Mhm. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, was die Andersartigkeit ausmacht?
Na, ich selber beschäftige mich, Sie haben es ja eben schon gesagt, mit China. Und in China stellt jeder Handwerker, der nach China geht, fest, Moment mal, die arbeiten nicht am Tisch und am Stuhl, sondern die arbeiten am Boden hockend und bringen trotzdem wunderbare Porzellane hervor. Das sind so Sachen, die offenbar ganz anders sind.
Mhm. Und arbeiten am Boden, was heißt das genau? Also sie sitzen nicht auf einem Stuhl, sondern sitzen am Boden, was für unsere Kultur, westeuropäische Kultur, sage ich mal, nicht unbedingt nachahmenswert ist. Warum nicht?
Na, es ist nicht unbedingt nachahmenswert, weil sie aus einer ganz anderen Körperkultur kommen. Es gibt eigentlich nicht Leute, die am Boden arbeiten und Leute, die auf dem Stuhl arbeiten, sondern es gibt eine ganze Palette von unterschiedlichen Arbeitshaltungen. Man könnte meinen, das ist unwichtig, wenn man aber genauer hinguckt, dann steckt in diesen, in den Körpern, die sich da hinhocken und die sich die arbeiten, steckt ein Körperwissen, was sich in vielerlei Hinsicht vollkommen unterscheidet.
Und überträgt sich diese Körperhaltung eben dann auf die Produkte, die geschaffen werden?
Na sicherlich. Also wenn sie unterschiedliche Kraft oder unterschiedlichen Druck zur Verfügung haben, unterschiedliches Gleichgewicht, können sie ganz unterschiedliche Sachen herstellen. Wir haben in Zürich am Völkerkundemuseum derzeit eine Ausstellung abgedreht, China töpfert bodennah. Mhm. Da sind wir dieser Frage des bodennahen Arbeitens mal nachgegangen und haben zum Beispiel festgestellt, dass es in China vollkommen selbstverständlich ist, dass man in einer Töpfereiwerkstatt Handwerker zu zweit oder zu dritt an einer Scheibe drehen. Mhm. Das ist in Europa etwas ungewöhnlich, weil wir ja den Ton richtig drehen, hochziehen, während man in China Rohlinge hochzieht und sie abdreht. Und das gemeinsame Arbeiten an einer Scheibe ist eigentlich dann nur dann möglich, wenn sie eine wahnsinnig gute Balance im Körper haben.
Jetzt versuche ich trotzdem nochmal herauszufinden, wie eine solche Töpferarbeit aussehen könnte. Wir machen Hörfunk, das ist nicht ganz einfach, dann das Auge zu ersetzen, aber vielleicht versuchen Sie es einfach nochmal. Wie haben wir uns vielleicht eine solche Form vorzustellen, die eben gemacht ist aufgrund einer Arbeit, die eben vom Boden ausgestaltet wird?
Na, das ist zunächst einmal die materielle Ausstattung. Ja? Die Töpferscheiben, die wir kennen, die erhoben sind, wo der Töpfer auf einer erhobenen Bank sitzt und nach unten, also den Körper nach unten neigt, die ist in China in den Boden versenkt. Und der Töpfer, der da dran arbeitet, arbeitet daran entweder im Hocken, flach auf die Hacken gestellt oder aber in einem Sitzen, wo er am Boden sitzt und die Beine nach vorne ausgestreckt hat und die Töpferscheibe ist leicht unter ihm. Die wird dann nicht mit den Füßen angetrieben wie in Europa, sondern mit einer Stange. Mhm. Und dann haben Sie natürlich, das merken Sie ganz schnell, hocken Sie sich auf den Boden, flach auf die Fersen, dann merken Sie, Sie haben eine ganz andere Perspektive auf die Welt und natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu den Werkzeugen, mit denen Sie arbeiten.
Mitunter kann man das auch gar nicht lange aushalten, wenn man das nicht
Europäer
gewohnt
können
ist.
Das nicht lange aushalten, Bodenwohner können das sehr wohl sehr lange aushalten. Ja. Wenn Sie in China einmal an der Straße entlang gehen, merken Sie, dass viele Leute sich ausruhen, indem sie sich hinhocken. Mhm. Und das ist mitnichten rückständig, sondern das bedeutet, dass sie eine Balance im Körper suchen.
Darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen, auf diesen Begriff rückständig. Viele Völker betreiben eben noch viel Handwerk. Müssen wir möglicherweise unseren europäischen Blick korrigieren, weil in vielen Köpfen Handwerk eben als eine Vorstufe der Industrialisierung und damit eben als rückständig empfunden wird?
Ja, wir sollten generell, oder das lernt man in der Ethnologie ganz schnell, man sollte generell aus seinem Vokabular das Wort noch streichen und neugierig auf die Welt zugehen und sagen, aha, die Leute arbeiten am Boden, was hat es damit auf sich? Wenn Sie mal mit offenem Blick durch die Welt gehen und gucken, wie Handwerker arbeiten, dann werden Sie zum Beispiel am Beispiel der Töpferscheibe feststellen, dass Leute an die Wand gelehnt, vornübergebeugt, hingehockt, mit breitbeinig stehend, was auch immer arbeiten und dass das ein konventionelles Arbeiten ist. Das macht nicht eine einzelne Person, sondern in ganzen Regionen arbeiten alle Leute auf diese Weise. Also das noch aus der Sprache streichen und das Oho hineinnehmen und Neugierde walten lassen. Da wird man viel entdecken.
Mhm. Neugierig würde natürlich auch machen, wenn jemand einer anderen Kultur, der zum Beispiel viel mit Holz arbeitet, mit diesem Holz spricht, das er gerade dabei arbeitet. Dann zeigt das eine große Vertrautheit zu seinem Material.
Ja, zum Teil vielleicht sogar auch eine Verehrung. Wir kennen also aus allen möglichen Kulturen, auch aus China, so eine Art von Verehrung für Bäume oder für Holz. Aber mehr, was da eigentlich mehr hintersteckt und auch das sollte unsere Neugierde so ein bisschen anstacheln und den Blick schulen, ist, dass wir ja im Fall von Handwerkern, das ist in Europa auch beim institutionalisierten Handwerk so, nur das ist geregelt durch Gesellentum, Meisterschaft und so weiter, aber in allen Kulturen der Welt gehen Leute viel länger mit Material um, als wir das eigentlich tun. Die haben Karrieren von 30, 40, 50, 60, 70 Jahren des Umgangs mit nicht Holz, sondern mit Erle, Esche, Buche, Eiche oder sonst etwas. Und da entwickelt sich, da stellt man fest, dass sie, das weist auf Körperwissen, dass ihr Körper nach einiger Zeit die Erfahrung so weit verinnerlicht, dass er damit einen haptischen, einen Geruchs-, einen Geschmacks-, einen sonst etwas Umgang erlernt und man Holz oder etwas fühlt. Und irgendwann bei Meisterschaft oder bei der einer gewissen Stufe von Perfektion haben die Leute den Eindruck, das Holz spricht zu ihnen, das Gerät spricht zu ihnen. Sie setzen sich an eine Töpferscheibe oder sie setzen sich an irgendein Gerät des Handwerks und stellen fest, das ist ihnen so vertraut, das ist fast ein Teil ihres Körpers. Mhm. Dann kommt man zu so etwas.
Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, über den wir gerade sprechen. Das ist auch ein Ansatz des Völkerkundemuseums in Zürich. Ist das Bewusstsein für eine Handwerkskultur und das damit auch verbundene Wissen in der Schweiz viel ausgeprägter möglicherweise als in Deutschland?
Man hat ein wenig, ich bin noch nicht so lange in der Schweiz, erst seit etwas mehr als zwei Jahren, aber man hat ein wenig den Eindruck, dass in der Schweiz das Bewusstsein für handwerkliche Fertigkeiten sehr viel verbreitet ist, auch für den Wert dafür. Also man hat ein interessantes Projekt gestartet vor einigen Jahren, man hat ein Freilichtmuseum, wie man es auch in Deutschland kennt, das Ballenberg-Museum gegründet und dort versucht, Handwerke, die ausstarben, die Modernisierung drohten nicht zu überleben, zu bewahren und weiterzuentwickeln oder zumindest weiter zu pflegen und auch weiter auszubilden. Also insofern habe ich schon den Eindruck, dass ich mit einer Technikethnologie, die sich mit Fertigkeit in allen Kulturen beschäftigt, in der Schweiz ganz gut angesiedelt bin.
Das Handwerk anderer Kulturen und der europäische Blick, das war Professor Dr. Mareile Flitsch, Ethnologin und Sinologin am Völkerkundemuseum in Zürich. Ich danke Ihnen.
Wen haben Sie denn da mitgebracht? Ist das etwa ein Lehrling? Ich weiß schon, jetzt kommt irgend so eine Ausbildungslusche. Einer, der überhaupt nicht weiß, dass man das Gehirn mitbenutzen darf, obwohl es Handwerk heißt. Irgend so ein Halbwüchsiger, der völlig übernächtigt mit offenem Mund und Baseballkappe die Taschenlampe hält. Ich kenne euch, Brüder. Doof rumstehen als Ausbildungsziel. Ja. Ich habe einen erfahrenen Kollegen mitgebracht. Da brauchen Sie keinerlei Bedenken zu haben. Ja, bringt doch gleich die ganze Belegschaft mit. Kann jeder mal den Lötkolben halten? Bin ich vielleicht das Bündnis für Arbeit oder was? Da kommt der sogenannte Kollege auch rein. Na, wenigstens sieht er nicht so verheerend aus. Eigentlich ganz normal. Ja, dann gehen wir mal runter zum Unfallort. Oh, ich werde euch Beine machen. Hier oben die Zeit totzuschlagen, ja. Jetzt sollt ihr was tun für euer Geld. Na, guckt euch doch um. Guckt euch nur um. Ja, umgucken macht ja keine Arbeit. Diese Schauspieler. Na, fangt doch schon an, den Kopf zu schütteln. Oh, 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 oh. Was anderes habt ihr doch nicht drauf. Ei, 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 ei. Das wird teuer. Es wundert mich, dass ihr noch keinen Song daraus gemacht habt für den Firmenanrufbeantworter. Ach du Schande, oh, 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 oh. Das kann mir so nicht sagen, das müsst mir erst mal überschlagen. Oh je, mine. Ach du lieber Gott, wir haben das gemacht. Oh, 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 oh je, oh je. Ei, ei, ei. Ach du liebe, ach du, oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Auf ihr Risiko. Wir können es probieren. Na gut, also ich meine, machbar ist alles.
H2 Kultur der Tag bewundert viel und viel gescholten die Wahrheit über die Handwerker, denn wenn sie ihre Sache gut gemacht haben, gehören sie unzweifelhaft zu der Kategorie der Helden des Alltags. Ein Held zu werden bedarf einer gewissen Vorbildung. Die Situation im Handwerk in Hessen scheint sich zu verbessern. Die Auftragsbücher werden langsam wieder voller. Die Stimmung ist gut. Man geht von einem Aufwärtstrend aus. Wenn da nicht der Nachwuchs fehlte. Ina Rumpf hat sich im Kreis Hersfeld-Rotenburg umgehört.
Hochbetrieb in der Werkstatt des Autohauses Fink in Bad Hersfeld. Inhaber Hans-Peter Fink ist zuversichtlich.
Insgesamt haben wir die schweren Jahre der Vergangenheit überstanden und wir sind auf einem guten Weg.
Hans-Peter Fink hat die Krise und das Ende der Abwrackprämie überlebt. Viele Mitbewerber haben es nicht geschafft. Ähnliches kann vielen Baubetrieben drohen, sagt Dirk Bohn, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Kreis Hersfeld-Rotenburg.
Die Konjunkturprogramme sind sehr gut angenommen worden, haben auch sehr viele Aufträge im Handwerk gebracht. Nur eben die Zukunft ist ein bisschen bange den Betrieben, wie es dann weitergehen wird.
Aber auch wer Aufträge aus den Konjunkturprogrammen hat, muss einen langen Atem haben, wenn es darum geht, wann die Auftraggeber, also Behörden, zahlen.
Da werden dann Rechnungen geprüft und hin und her geschoben und nochmal nachverbessert. Also dauert es teilweise 3-4 Monate nach Auftragsvollendung, bis der Betrieb sein Geld bekommt. Also das ist wirklich ein ganz großes Manko, das müsste schneller laufen.
Öffentliche Aufträge laufen also dank Konjunkturpaketen noch gut. Private Auftraggeber sind noch zögerlich.
Sehr zurückhaltend noch. Also im Hochbau, da schwächelt es noch sehr stark.
Alexandra Nieding, die Stellvertreterin von Dirk Bohn bei der Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg.
Also es ist von Gewerk zu Gewerk her unterschiedlich. Alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, Solar, Photovoltaik, das ist das, was momentan noch am Markt ist und was auch gut angenommen wird, auch von den privaten Haushalten.
Noch. Auch die Solarförderung wird gekürzt.
Das macht sich natürlich jetzt auch zwischendrin bemerkbar. Da muss man halt auch einfach sehen, was demnächst auch von der Politik auch wieder vorgegeben wird.
Szenenwechsel.
Ein 2 Pfund Kostenbrot.
Bäckerei Steinweg in Niederaula. Jutta Schröder verkauft Brot und Gebäck und behält die Wirtschaftskrise im Auge.
Also ich würde behaupten, so wie überall gesagt wird, vorbei ist sie bestimmt noch nicht. Aber man muss halt das Licht am Horizont sehen und irgendwo kommt dann, denke ich doch schon, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt.
Die Kunden sind nicht mehr ganz so zurückhaltend, aber auch noch nicht so richtig kauffreudig, sagt sie.
Ich denke gerade so, was vielleicht den etwas hochwertigeren Preisbereich betrifft, da sind die Leute vielleicht dann schon ein bisschen zurückhaltender. Wenn sie sich vielleicht sonst so 3, 4, 5 Gebäckstücke sagen, vielleicht dann kaufe ich nur 3 oder 2.
Eindrücke aus dem Bäckerhandwerk, die Alexandra Nieding von der Kreishandwerkerschaft bestätigen kann.
Denen geht es eigentlich durchwachsen. Die haben natürlich die Mitbewerber oder die Konkurrenz durch die Supermarktketten, durch die Filialketten, sind die schon in einem gewissen Konkurrenzdruck drinne. Aber man merkt auch von den Verbrauchern her, dass die schon auch auf Qualität achten.
Aber noch mehr Sorgen macht in dem kleinen Bäckereibetrieb der Nachwuchs.
Wir suchen für den Verkauf einen Lehrling, aber die Aussicht darauf, was zu finden, ist äußerst schlecht. Wenn man sich so umhört bei Kollegen, auch in Metzgereien, da ist es eigentlich so, dass jeder irgendwo diese Nachwuchssorgen hat.
Dirk Bohn sieht den Mangel auch in seinen Statistiken.
Erstmal, dass nicht genügend Bewerber da sind und die da sind, noch sehr starke Lücken haben.
Der demografische Wandel und die oft beklagten Defizite der Schulabgänger sind ein Problem. Aber auch die Interessen der Jugendlichen.
Die Bäcker, die Fleischer werden immer gesucht. Raumerstatter ist auch so ein Ausbildungsberuf momentan, der auch auf jeden Fall noch Nachwuchs sucht.
Kfz-Mechatroniker, Tischler, Friseure, das wollen die jungen Leute werden.
Was uns auch dabei auffällt bei den Vorstellungen von den Berufen, ist, dass viele auch noch so einen alten Eindruck von den Berufen haben.
Also viele sehen nach dem Pumuckl und dem Meister Eder in seiner Tischlerwerkstatt irgendwie rumwerkeln. Also wenn man heute in eine Tischlerei reinkommt, da stehen modernste Maschinen, CNC-Technik, das ist strukturiertes Arbeiten, das ist fast industriell.
Alles wird gut, hoffentlich, wenn da der fehlende Nachwuchs und der Wettbewerb nicht wären. Deutsche Handwerker haben nicht selten, wenn man danach fragt, ein klares Feindbild, das sie mit dem polnischen Billighandwerker, mit dem Sparklempner aus Osteuropa gleichsetzen, der hierzulande für einen Hungerlohn schufte, heißt es. 1996 wurde aus diesem Grund das Entsendegesetz verabschiedet. Andreas Reuter in unserem ARD-Studio in Brüssel. Was sollte damit genau verhindert werden?
Naja, dass zum Beispiel bei uns hier in Deutschland ein Gebäude hochgezogen wird von einer Baufirma aus dem Ausland, zum Beispiel aus Polen mit polnischen Arbeitern, und dass diese Arbeiter, die aus Polen nach Deutschland entsandt werden, deswegen Entsenderichtlinie, dass die dann deutlich schlechter gestellt sind als ihre Kollegen in Deutschland. Oder umgekehrt, dass polnische Bauarbeiter, weil sie eben billiger sind, ihre Standards daheim nicht so hoch sind, ihren deutschen Kollegen, die teurer sind, die Arbeit wegnehmen. Weil dieses Problem damals schon gesehen wurde, schrieb diese Entsenderichtlinie und schreibt bis heute vor, dass in solchen Fällen die gesetzlichen Standards des Gastlands gelten müssen, also da, wo die Arbeit ausgeführt wird. Also auch zum Beispiel, was Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Urlaubsanspruch, Mutterschutz und solche Sachen angeht, Sicherheitshygienevorschriften auf der Baustelle zum Beispiel.
Zunächst galt dieses Entsendegesetz für den Bausektor, dann wurde es auf andere Branchen ausgedehnt, aber danach ging es ja dann noch munter weiter mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, eine Entsende- und Dienstleistungsrichtlinie folgten. Das waren weitere Auflagen und Beschränkungen. Mit welchem Inhalt?
Also bisher war von ganzen Firmen die Rede, die zum Beispiel aus Polen nach Deutschland entsandt werden. Es gibt ja aber auch den einzelnen Menschen, der sich aufmacht aus Polen und sagt, ich möchte mal in Deutschland, Großbritannien, Schweden arbeiten gehen. Das wird eigentlich gestattet durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die in der ganzen EU gelten soll. Aber 2004, als die große Erweiterung anstand, ging ja auch die Angst vor dem polnischen Klempner wieder ganz besonders um. Und darum wurde damals den 15 den alten EU-Ländern ausdrücklich das Recht eingeräumt, für eine Übergangszeit diese Arbeitnehmerfreizügigkeit zu begrenzen. Manche Länder, wie etwa Großbritannien, Irland oder Schweden, haben das von Anfang an komplett gelassen, also die Sache völlig freigegeben. Deutschland aber nimmt dieses Übergangsrecht voll in Anspruch, kontrolliert auch heute noch immer streng, wer da aus Polen oder Ungarn kommt, um sich hier einen Job zu suchen, bis heute über 6 Jahre nach der Erweiterung.
Also das heißt, diese Einschränkungen, dieses Regelwerk, diese Richtlinien haben sich in der Praxis bewährt?
Da sind die Meinungen geteilt. Es kommt darauf an, wen man fragt. Gewerkschafter sagen natürlich immer wieder, finden wir doch wieder Fälle, wo es Lohndumping gibt, wo schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Vielleicht auch, weil doch nicht alles so ganz glasklar geregelt ist und vieles vor Gericht landet. Der EuGH, so beklagen die Gewerkschafter in Luxemburg, der entscheidet dann doch im Zweifel vielleicht lieber für mehr Freizügigkeit und weniger für Arbeitnehmerrechte. Die EU-Kommission aber sagt, das Schreckgespenst vom polnischen Klempner, das ist doch nur so ein Trugbild, auch von den Medien angefacht. Abgeschottete Märkte, also auch abgeschottete Arbeitsmärkte, die hemmen Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand, Freizügigkeit, so das Credo, beflügelt dagegen die Wirtschaft. Und wenn der polnische Klempner nicht für jede Rohrzange, die er mitbringt, ein deutsches TÜV-Zertifikat vorzeigen muss, dann erleichtert das seine Arbeit natürlich schon ganz enorm, auch wenn der freie Architekt aus dem Ausland nicht hierzulande erst ein richtiges Büro aufmachen muss, bevor er losplanen darf. Oder nehmen wir das Beispiel von der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die Länder, die das von Anfang an ganz frei gehandhabt haben, Großbritannien oder Schweden etwa, die, sagt die EU-Kommission, die wurden nicht von Wanderarbeitern überschwemmt und haben auch im Gegenteil dort Menschen rekrutiert, die ihre Lücken im eigenen Arbeitsmarkt gefüllt haben. Und diese Menschen haben dann im Gegenzug Wachstum und Wirtschaftsleistung gefördert, legale Wirtschaftsleistung wohlgemerkt, wie die EU-Kommission betont.
Also die eine Angst vor der Billigkonkurrenz, mit der schließen wir jetzt mal ab, sage ich. Aber auf der anderen Seite blüht und grünt die Schwarzarbeit. Was sagen die EU-Politiker dazu? Interessiert die das?
Ja, natürlich. Die sagen, zu starke Abschottung der Arbeitsmärkte fördert geradezu. Die Schwarzarbeit fördert Scheinselbstständigkeit, fordert Lohndumping und solche Sachen. Und deswegen fordern sie seit 7 Jahren, seit der Erweiterung von 2004, dass Deutschland diese restriktive Haltung aufgeben soll. Die Idee dahinter ist, die Menschen, die kommen sowieso. Wenn man das erlaubt, wenn man einfache, erfüllbare Vorschriften erlässt, dann arbeiten sie auch legal. Es gibt legales Wirtschaftswachstum, Steuern und Sozialbeiträge. Aber wenn man das eben nicht macht, dann gibt es Schwarzarbeit. Und wenn die Menschen dann schon mal in der Illegalität sind, dann kommen auch alle anderen krassen Begleiterscheinungen wie Lohndumping, Ausbeutung, schlechte Sicherheitsvorkehrungen und.
Schwarzarbeit ist sicherlich aber nicht eine Sache, die an eine bestimmte Nation geknüpft ist, oder?
Ja, finde ich auch. Und zum Beispiel, wenn man sagt, der deutsche Schwarzarbeiter hat jetzt Konkurrenz von einem Schwarzarbeiter aus Polen, dann ist das vielleicht aus seiner Sicht verständlich. Aber im Unrecht ist der deutsche Schwarzarbeiter genauso wie der Schwarzarbeiter aus Polen.
Andreas Reuter aus unserem ARD-Studio in Brüssel über die Regelungen und Gesetze gegen die Billigkonkurrenz und die Schwarzarbeit aus dem Ausland. Ich danke Ihnen.
Sie kennen doch diesen Handwerkerspruch, machbar ist alles. Aber ich sage Ihnen gleich, wir müssen nur ein bisschen Glück haben, dann kommen Sie relativ preiswert weg. Was soll das heißen, preiswert? Preiswert kann alles sein. Bin ich Bill Gates und mein neuer Browser funktioniert nicht, oder was? Es ist nur ein Teilrohr, sehr gut erreichbar. Die Installation wurde übrigens sehr gut ausgeführt vom Kollegen. Gute Arbeit, das sieht man selten. Ja, ist ja gut. Also, wie lange wird es denn dauern? Schätzungsweise in 3 Stunden werden Sie hier wieder fließend Wasser haben. 3 Stunden? Das möchte ich sehen. Da macht ihr doch eine Monatsarbeit draus. Glaub bloß nicht, dass ich euch durch den Winter bringe. Mit mir nicht. Die 3 Stunden, die nehme ich mir. Dafür bin ich Lehrer und kein Manager. Die 3 Stunden, die nehme ich mir. Die Aufsätze können warten. Euch lasse ich nicht allein. Ha, ich werde euch auf die Finger schauen. Jetzt hat er sich um Kopf und Kragen geredet. 3 Stunden, dass ich nicht lache. Was machen Sie da? Sie packen ein Gerät aus. Damit kann man angeblich in die Rohre reingucken. Hm? Vielleicht kann das Gerät auch sagen, oh. Das wird teuer. Na, können Sie denn schon erkennen, was los ist? Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Sie sind wirklich witzig. Es sieht so aus, als ob wir eine Muffe austauschen müssten. Muffe muss also ausgetauscht werden. So. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich das ganze Haus neu aufbauen muss. Eine Muffe. Eine einzige Muffe. Mir gehen mehrere Muffen, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Was es schon wieder kostet. Aber das Ärzte-Team hat wohl mit den 3 Stunden nur die Voruntersuchung gemeint. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Rohr gelötet, Haus tot.
H2 Kultur der Tag. Bewundert viel und viel gescholten und deshalb singen wir heute das große Lied auf ihn, den Handwerker, von wegen Halsabschneider. Das mag vielleicht für die spanischen Handwerker zutreffen, dachte sich unser Kollege Oliver Glab, der als ARD-Korrespondent 5 Jahre in Madrid lebte. Die können nichts können, hat er gedacht, machen kurz nachdem sie mit der Arbeit begonnen haben schon wieder Siesta. Aber das Leben lehrt Demut.
Wenn spanische Handwerker ihr Erscheinen ankündigen, dann klingt das so. Wir kommen wahrscheinlich am Nachmittag, rufen aber auf jeden Fall vorher an. Tatsächlich kommen sie dann am Vormittag, ohne vorher anzurufen, aber sie kommen. Und das ist ein Segen, denn Wasser- und Stromleitungen in Madrid erfüllen alle wichtigen Eigenschaften eines Netzes, voller Löcher und hoffnungslos ineinander verstrickt. Wasser ist immer gerade da, wo es nichts zu suchen hat und umgekehrt. Aus den Wasserhähnen tropft es spärlich, dafür macht es in der Wohnung unter uns die Decke nass. Kein Wunder, dass der Klempner einer unserer Stammgäste war. Ebenso der Elektriker, denn jedes Mal, wenn wir die Ofentüre allzu heftig zuklappten, flogen sämtliche Sicherungen raus und die ganze Wohnung lag im Dunkeln. Der Elektriker, ein Mann mit grauem Bart vom Typ eines Hexenmeisters, murmelte ein paar Beschwörungsformeln und versuchte dem Phänomen durch Handauflegen auf die Spur zu kommen. Konnte uns am Schluss aber auch nur empfehlen, die Ofentüre künftig nur noch in Zeitlupe zu schließen, was wir dann auch mit Erfolg getan haben. Unerreicht und unvergessen bleibt allerdings der Tag, als David Beckham kam. Um Missverständnissen vorzubeugen, David Beckham ist natürlich kein Handwerker, aber an dem Tag, als er seine vorübergehende Karriere bei Real Madrid begann, war ich als Korrespondent von früh bis spät so sehr mit diesem Ereignis beschäftigt, dass ich erst später erfuhr, welche handwerklichen Abenteuer sich zur gleichen Zeit in unserer Wohnung abspielten. Meine Frau war mit unserer 2-jährigen Tochter vom Einkaufen zurückgekehrt und sah sich außerstande, unsere Wohnungstür zu öffnen. Irgendjemand musste am Schloss herumgefuhrwerkt haben. Wer und warum, haben wir nie erfahren. Die Tür ging jedenfalls nicht auf und so blieb nur der Anruf beim Schlüsseldienst. Der versprach zu kommen, und zwar rapido. Tatsächlich erschien bereits nach 1 Stunde ein netter junger Schlosser, bewaffnet mit einer Bohrmaschine. Während der nun im Treppenhaus vergeblich nach einer Steckdose für dieses Gerät suchte, kam unser brummiger Nachbar vorbei und winkte den jungen Mann mit bemerkenswerter Hilfsbereitschaft in seine Wohnung. Um ihm dort eine Steckdose zur Verfügung zu stellen, vermutete meine Frau. Aber der Schlosser kam und kam nicht wieder. Stattdessen kam die Frau des Nachbarn vom Einkaufen zurück und als meine Frau ihr die Geschichte erzählte, wurde sie aschfahl und raste ihrerseits in die Nachbarwohnung. Ahnte sie da offenbar nur allzu genau, zu welcher Selbsthilfe ihr Gatte gegriffen hatte. Und tatsächlich, im selben Moment ertönte aus unserer Wohnung das ohrenbetäubende Geklirr einer zerspringenden Fensterscheibe. Was war passiert? Unser Nachbar hatte dem jungen Schlosser vorgeschlagen, einfach von seinem auf unseren Balkon zu klettern, immerhin im 4. Stock, und dann unsere Balkontür von außen aufzudrücken. Er hatte allerdings nicht bedacht, dass wir die Tür ganz nach deutscher Manier nicht nur angelehnt, sondern fest verriegelt hatten. Und so erreichte der Schlosser durch sein heftiges Dagegendrücken nur, dass die Scheibe der Balkontür zu Bruch ging und er selbst durch die umherfliegenden Scherben ein paar tiefe Schnittwunden davontrug. Irgendwie gelang es ihm dann doch noch, von innen unsere Wohnungstür zu öffnen. Und während unsere kleine Tochter fröhlich durch die umherliegenden Scherben sprang und nach ihrem Schokobrei verlangte, kam der Schlosser, blutüberströmt, kreidebleich und einer Ohnmacht nahe auf meine Frau zugetaumelt. Worauf die in ihrer Eigenschaft als Ärztin sofort ihren Notfallkoffer holte. Nachdem sie die Wunden des Schlossers verbunden hatte, zückte der ebenso dankbar wie zerknirscht sein Handy und bestellte auf seine Kosten einen gut befreundeten Glaser in unsere Wohnung. Der versprach auch zu kommen, noch am selben Tag, und zwar por la tarde, also irgendwann zwischen jetzt und Mitternacht. Der Schlosser ging also und der Glaser kam. Zwar erst um 22 Uhr und ohne vorher anzurufen, aber er kam und hatte innerhalb von 15 Minuten die neue Glasscheibe eingebaut. Ja, so war das damals in Madrid, am Tag, als David Beckham kam. Und so ist es eigentlich immer mit Handwerkern in Spanien. Nichts läuft so wie erwartet, aber am Ende ist alles in Ordnung.
Der Tag, als David Beckham kam, an dem der Kollege Oliver Glab und damit jetzt auch wir gelernt haben, dass irgendwie alles anders kommt, als man denkt, plötzlich und unerwartet, aber doch dann zufriedenstellend. So ist das mit den Handwerkern manchmal. Bewundert viel und viel gescholten. Wolfgang Dürich, Diplom-Volkswirt am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bevor wir uns Gedanken machen über Klischees, über die aussterbende Zunft und über Nachwuchsprobleme im Handwerk, versuchen wir es mal mit einer Definition. Was genau ist Handwerk?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Mit dieser Frage haben sich schon so viele befasst, unter anderem auch der Verein für Sozialpolitik. Es ist so, dass das Handwerk eben ein sehr heterogener Wirtschaftsbereich ist, der in unglaublich vielen Wirtschaftszweigen aktiv ist. Und da gibt es alle Varianten von Unternehmensformen, vom Kleinstbetrieb hin bis zu einem Großbetrieb, von Einzelbetrieben bis hin zu Aktiengesellschaften. Man denke da an solche Firmen wie Vielmann oder SNL. Das sind an für sich industriell arbeitende oder handwerklich handelsmäßig arbeitende Unternehmen, die also auch dem Handwerk zugehörig sind und auch in der Handwerksrolle eingetragen sind. Es gibt die klassische Variante, dass man sich eben auf die juristische Definition zurückzieht. Aber das ist im Grunde auch keine wirkliche Definition, sondern das ist eine Auflistung von Handwerksberufen, die in der Handwerksordnung verzeichnet ist. Mhm. Und diese Berufe werden unterschieden in solche, die also handwerksmäßig betrieben werden und also an der Handwerkspflicht, der Meisterpflicht unterworfen sind, und solche, die zulassungsfrei sind, wo man also eben nicht den Meisterbrief braucht, um sich selbstständig zu machen.
Vielleicht versuchen wir es ein bisschen kürzer zu halten, Herr Dürich. Wie sehr haben die heutigen industriellen Prozesse diese Handwerkslandschaft verändert? Das haben Sie gerade schon anklingen lassen.
Ja, also viele Handwerke haben ja fast sozusagen ihren Ursprung dort in den industriellen industriellen Bereich. Und zwar nehmen wir mal das Kfz-Handwerk. Das ist sozusagen entstanden aus der Serviceleistung, die für die Industrie notwendig geworden ist mit dem Aufkommen der Automobile. Aber wir haben natürlich auch in den Handwerkszweigen selbst eben das Phänomen, dass man versucht, die eigene Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu erhalten, dass man sich der Techniken bedient, die auch die Industrie verwendet. Das hatten Sie vorhin sehr schön in dem Beispiel auch mit dem Bäckerhandwerk. Das Bäckerhandwerk hatte das Problem, Arbeitskräfte zu finden, weil die Arbeitsbedingungen eben nicht sonderlich günstig waren. Und man hat dann eben mit Teiglinge und Tiefkühltechnik eben dort Möglichkeiten gefunden, die Vielfalt des Produktangebots zu erhalten und gleichzeitig aber eben auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Mhm. Also ist der Bäcker kein aussterbender Beruf, wenn man das darauf bezieht?
Nein, ein aussterbender Beruf wird es sicherlich nicht sein, weil es immer auch Bereiche gibt, in denen also handwerkliche Qualität geschätzt und auch Nachfrage findet. Aber es ist immer für die Außenstehenden, für die Kunden, für die Bevölkerung immer schwieriger zu identifizieren, was ist eigentlich Handwerk und was ist nicht Handwerk.
Sie sind im Moment, Herr Dürich, damit befasst, eine Studie für das Wirtschaftsministerium zur Zukunft der Märkte des Handwerks zu machen. Es leidet das Handwerk unter Nachwuchsproblemen. Das haben wir vorhin in dem Beitrag, den Sie angesprochen haben, auch schon gehört. Ja. Aber hat es vielleicht auch ein Imageproblem? Ist das Handwerk einfach, ich sag mal, für die jungen Leute nicht cool genug?
Das ist sicherlich so, dass also das Bild des Handwerks in der Öffentlichkeit sehr widersprüchlich ist. Es gibt einerseits die Vorstellung natürlich in der Bevölkerung, Handwerk wird verbunden mit hoher Qualität, mit Solidität. Das ist das Handwerksimage, was es immer noch weiterhin gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben das vielfach auch in Ihren Beiträgen jetzt hier angesprochene Phänomen, dass man das Handwerk irgendwie so als rückständig oder als nicht sonderlich eben cool ansieht. Und das ist auch gerade bei Jugendlichen so, wo auch eben dann diese Berufe mit einem bestimmten Image verbunden werden. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat das auch erkannt und hat jetzt eine sehr aufwendige Kampagne begonnen, mit der man versucht, das Bild des Handwerks zurechtzurücken. Und ich glaube auch, dass das sicherlich wirken wird. Da muss aber noch hinzukommen, dass eben einfach auch mehr aufgeklärt wird darüber, was in den Betrieben tatsächlich heute geleistet wird und was gemacht wird. Und da sagte auch in dem vorigen Beitrag jemand, das Tischlerhandwerk, wenn man so in eine Tischlerei reinkommt, da stehen hochmoderne Maschinen und das unterscheidet sich kaum von einem industriellen Betrieb.
Mhm. Jeder, der über Handwerker spricht, kann was erzählen. Das merkt man, indem man sich mit Kollegen zum Beispiel unterhält, die einem dann die dollsten Sachen erzählen, die ihnen widerfahren sind. Das ist vor allem nicht nur Gutes, das haben wir heute in dieser Sendung auch immer wieder gehört und deshalb haben wir versucht, ihn hochleben zu lassen, den Handwerker. Sie bieten eben auch eine wunderbare Grundlage für Klischees jedweder Art. Müssten Handwerker eben nicht selbst daran ein bisschen arbeiten, dass das auch besser wird?
Ja, sicherlich, klar. Die Handwerker haben, das geht einerseits sozusagen durch persönlichen Kontakt. Das Handwerker haben dann immer auch einen festen Kundenstamm, wenn es ihnen gelingt, zu den Kunden ein persönliches oder ein gutes Verhältnis zu entwickeln und auch sich Stammkunden zu halten. Das ist aber eben heutzutage gar nicht so einfach, weil viele Handwerksunternehmen auch als Subunternehmer beispielsweise tätig sind und dadurch auch den Kontakt zu Kunden vielfach verlieren. Ich denke da insbesondere an das Baugewerbe. Aber die Handwerker können natürlich auch durch ihr Auftritt am Markt und durch ihre Profilierung durchaus sich als Marke auf den meisten von ihnen bedienten Märkten behaupten. Das würde ich mal sagen, denn Handwerk hat nach wie vor noch auch deutlich ein positives, einen positiven Anstrich und nicht nur so negativ, wie es manchmal herüberkommt.
Wolfgang Dürich, Diplom-Volkswirt am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, haben Sie vielen Dank. Und das letzte Wort hat heute Lars Reichow, der will noch eben seinen Handwerker verabschieden.
So, das war's, Herr Studienrat. Wir sind soweit fertig.
Woher kennt ihr meinen Namen? Wird er nicht gesucht? Wie war der Name Dietz? Ziemlich ausgeraubt. Das sind Trickbetrüger, als Klempner getarnt. Nicht gehen lassen. Erst ausprobieren, nicht gehen lassen. Nicht, eher lasse ich euch nicht weg.
Wir probieren gerade noch rasch aus, ob das Wasser fließend ist, Rohrdicht ist. Ja, mach das.
Kann der Typ meine Gedanken lesen oder denke ich zu laut?
Auf Wiedersehen und schönen Tag noch.
Alles fertig. 2:50. Kein Diebstahl. Sie haben sogar noch aufgeräumt. Die Rechnung kam 2 Tage später. 300 Mark. Ich hatte mit 5.000 gerechnet. Dietz und ich, wir sind Freunde geworden. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus über unsere Berufe. Ich gebe ihm Klavierstunden und er unterrichtet mich im Löten. Er hat mir gezeigt, wie ich die Heizkörper selbst entlüften kann. Ein toller Bursche. Ich bin sehr interessiert, er ist wirklich ein netter Kerl. Aber wissen Sie was? Ich glaube, er ist eine Ausnahme. Die meisten sind doch Wucherer, Chefbetrüger, Halsabschneider.
Bewundert viel und viel gescholten die Wahrheit über die Handwerker. Das war der Tag in HR2 Kultur. Und mich würde mal interessieren, mit welchen Gedanken Sie den nächsten Handwerker begrüßen werden. Schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.